ARD.
Bayern baut die Tabellenführung aus und Harry Kane trifft endlich mal wieder aus dem Spiel. Bayern-Trainer Kompany hätte in Sachen Kane-Treffer aber eh von Glücksspiel abgeraten.
Ich würde nicht so viel Geld wetten auf Harry Kane, dass er keine Tore schießt.
Leverkusen patzt in Leipzig, aber Frankfurt verpasst die Chance, der Werkself so richtig auf die Pelle zu rücken, weil neben Ekitike auch ein Hoffenheimer doppelt trifft.
Nochmal die Chance für die Hoffenheimer. Von der Strafraumkante, Schipperl in die Mitte. Tor!
Und in der zweiten Liga verteidigt der HSV die Tabellenspitze und nur Köln kann gerade so richtig Schritt halten. Der 1:0-Sieg des FC gegen Elversberg passte Trainer Struber gut, auch aus kalendarischen Gründen.
Natürlich ist das quasi ein verspätetes Geburtstagsgeschenk, das ich gerne annehme.
Und über all das sprechen wir jetzt im Bundesliga-Update. Einen wunderschönen Montagmorgen euch allen. Wir sind's, das Bundesliga-Update, euer Rückblick auf den 19. Spieltag in der ersten und in der zweiten Bundesliga. Und falls ihr euch gefragt habt, was hat denn Anne für eine komische Stimme? Oder falls ihr uns im Video schaut, was hat Tobi eigentlich für eine frische Frisur auf einmal? Ich kann euch beruhigen, es ist weder Anne noch Tobi, den oder die ihr da gerade gesehen habt, sondern es ist der Kollege Konstantin Kleine.
Hallo Jens, hallo Sportdeutschland, ich freue mich da zu sein. Vielen Dank für die Einladung. Gute Besserung, Anne. Ich bin da und lass uns über Fußball reden.
Toll auswendig gelernt, das muss man an der Stelle sagen. Aber ja, Anne ist leider krank, um zur Erklärung. Und Tobi konnte so schnell den Terminplan nicht switchen. Und deswegen haben wir uns hier einen Gaststar reingeholt. Zum ersten Mal im Bundesliga-Update. Ihr kennt ihn vielleicht aus den Audio-Streams der Sportschau, wo er Moderator ist. Oder ihr kennt ihn vielleicht auch aus dem Einfach-Fußball-Podcast.
Der ist sehr gut, kann man auch sich anhören.
Mit dem Kollegen Sven Pistor. Das erzählen wir nachher auch nochmal ganz ausführlich. Aber erstmal schön, dass du da bist, Conny. Freut mich wirklich sehr. Und dann lass uns deinem Wunsch direkt folgen.
Ja.
Und wir reden über Fußball, okay?
Gerne. Gerne auch über das Spieltagsthema, das für mich heraussticht tatsächlich. Und zwar, dass die Bayern ein erwachsenes Spiel in Freiburg machen, sich auf Verteidigen committen und sagen, ja, also wir brauchen jetzt keine 4-5 Tore schießen und kriegen vielleicht noch hinten einen rein, wenn wir vorne keinen machen, sondern sie gewinnt 2-1 in Freiburg und bauen so den Vorsprung aus. Und auf der anderen Seite verliert, sag ich mal, Bayer Leverkusen 2 Punkte in Leipzig, weil sie es eben nicht über die Bühne kriegen und Leipzig dann am Ende noch zum 2-2 zurückkommt.
Ja genau, über die Bayern reden wir gleich noch ausführlicher. Also tatsächlich finde ich, war das erste Mal in dieser Saison in der Bundesliga, dass sie so tief standen auch und eigentlich irgendwie nur einen Vorsprung über die Zeit gebracht haben. Fand ich schon auch bemerkenswert, aber bemerkenswert war auf jeden Fall auch das, was in Leipzig passiert ist. Und damit erstmal Props an Tobi, auch wenn er heute nicht hier ist, weil er hat ja prognostiziert am Donnerstag in der Folge, dass die Bayern ihren Vorsprung ausbauen werden. Ja. Und dann sage ich trotzdem, sowohl Tobi... Ja, Macher ist er mit seiner Prognose, als auch die Bayern mit der Tatsache, dass sie halt den Vorsprung auf Leverkusen ausbauen können, hatten ganz schön Sahne, weil das Ding muss Leverkusen doch auf jeden Fall gewinnen.
Ja, das stimmt. Es war ein bisschen Unvermögen dabei, Flo Wirtz und seine Pfostengeschichte. Beim ersten gibt es noch ein Tor am Ende, die anderen beiden macht er auch überragend, das kannst du dir einfach immer wieder anschauen und schnalzt mit der Zunge. Am Ende sind sie tatsächlich die Schüsse nicht so platziert, dass sie dann reingehen, aber er wird es immer so machen. Und das ist tatsächlich ein bisschen Pech halt auch gewesen am Ende, dass sie da nicht mehr Tore erzielt haben. Am Ende kommt Leipzig auch durch zwei, ich würde mal sagen, Gurkentore zurück. Der Freistoß sah geil aus von David Raum.
Ist abgefälscht. Abgefälscht,
halt Latte geht rein. In der Nachspielzeit ist es dann noch ein Eigentor. Ich finde, so kann man unentschieden hinnehmen. Es ist extrem ärgerlich für Leverkusen. Sie haben 2 Punkte verloren. Ist aber erst der 19. Spieltag. Ich würde mich da nicht kirre machen lassen. Und RB Leipzig bringt das tatsächlich weiter, dieses Unentschieden, finde ich.
Genau. Also das Spiel ist 2-2 ausgegangen. Leverkusen 2-0 geführt. Dann die Führung verspielt zum 6. Mal schon in dieser Saison. Deswegen sagt auch Leverkusens Keeper Radetzky, also in der Masse müssen wir da echt mal drüber reden.
Dieser Pech verfolgt uns mit dem späten Gegentoren auch. Und das ist momentan eine teilweise unglückliche Mischung, aber teilweise müssen wir auch in den Spiegel gucken, warum es so oft passiert.
Ja, es ändert am Ergebnis nichts, auch wenn Sie sich darüber unterhalten. 2-2, unentschieden, Punkte auf die Bayern verloren. Ist das so mit Blick auf dieses Fernduell um die Meisterschaft irgendwie eine Art von richtungsweisendem Schritt oder sagst du, dafür ist noch viel zu früh?
Ich finde, es ist zu früh. Ich finde aber, im Fernduell hat Bayern nicht nur nach Punkten gewonnen, sondern auch in der Art und Weise zu spielen. Wir haben es eben angesprochen, wir kommen auch nachher nochmal zu den Bayern. Aber Leverkusen muss dann einfach die Führung nach Hause bringen. Ne? Und die dürfen dann nicht nach vorne laufen und irgendwie hier noch ein Trick, da noch ein Trick, so, sondern, flapsig jetzt formuliert, sondern die müssen das dann einfach wegverteidigen. Und zwar richtig und mit allem Mann. Und am Ende fliegt da so einer rein. Ich finde Radetzky... Weiß ich nicht, also Ich finde nicht, er kann ihn halten, er muss ihn auch gar nicht halten. Aber
den zweiten meinst du? Oder den Tor? Den Freistoß, den kann er nicht halten.
Nee, den Freistoß kann er nicht halten, aber das 2-2, ich will da keine Diskussion aufmachen. Ich denke nur immer mit, und das abseits von dieser Szene jetzt, wenn Leverkusen einen hätte, der Unmögliche noch rausholt, dann wären die nochmal woanders, finde ich. Radetzky ist ein geiler Torwart, ein geiler Leader, macht das super. Ich finde, hier und da hat er aber noch einen drin. Das war nochmal Samstag nicht der Fall. Einen holt er auch noch überragend raus. Da sagt er, ich werde angeschossen, aber ich weiß ganz genau, er macht sich groß und feiert das selbst ab und macht das auch überragend. Von daher, Mund abwischen, weitermachen, wird Xabi Alonso auch seinen Jungs gesagt haben, wahrscheinlich auf Spanisch. Und so sollten sie Si Claro auch genauso weitermachen.
Okay, also Bayer Leverkusen wischt sich den Mund ab, RB Leipzig auch, für die fühlt sich's wie ein Sieg an, aber ja, man muss da auch mal sagen, nur ein Sieg, also nicht nur gefühlte Siege, sondern ein echter Sieg in den letzten 5 Spielen in der Bundesliga, das ist schon auch ein bisschen dünn, aber nächste Woche kommt Union, da wird's dann vielleicht besser.
Ich sag dir ganz ehrlich, Leipzig wird an Intensität noch ein bisschen dazu gewinnen, die spielen jetzt nicht mehr Champions League, ein Spiel noch und dann sind sie raus. Im Viertelfinale wartet Wolfsburg im Pokal, ansonsten werden die sich da, glaube ich, schon wieder am Riemen reißen. Xavi, von dem haben wir noch nicht alles gesehen, ich finde Marco Rose ist ein guter Trainer, das ist eine gute Truppe. Gut, dass sie beisammen geblieben sind. Willi Orban sagt auch, wir haben überhaupt gar keine Trainerdiskussion und der Trainer glaubt ihm das danach im Interview und das finde ich schön. Und von daher, Leipzig wird noch kommen. Für ganz oben würde ich sagen, reicht es jetzt nicht, aber die haben auf jeden Fall noch mehr Lust.
Ich bleib da kritisch. Also,
ja, mach doch, ist doch gut.
Ja. Egal, kritisch. Sind wir kritisch mit der Eintracht?
Weil die jetzt 2-2 gespielt haben gegen TSG, gegen die TSG aus Hoffenheim. Ich finde, auch da kann man kritisch drauf schauen. Ansonsten, die haben 4 Spiele gewonnen in diesem Jahr, alle 4, international und auch national. Ekitike, finde ich, macht das als Mamouche-Ersatz oder auch ohne Mamouche gut. Er nimmt die Rolle total an. Ich finde, der blüht nochmal richtig auf, trifft 2-mal. Aber die TSG aus Hoffenheim hat mich da schon überrascht. Jetzt am Sonntag, muss ich sagen, weil sie auch so eine Art, ja, Kampfspiel erzwungen hat. Ekitike hat nach dem Spiel gesagt, mir stand die ganze Zeit jemand am Rücken, an den Hacken und das hat die Ilzer Elf total gut gemacht und das hat mich so ein bisschen tatsächlich wirklich positiv überrascht, dass Hoffenheim diesen Kampf annimmt und du wirst es vielleicht gleich auch ansprechen, 15.000 Adler sind geflogen nach Sinsheim, ein großer Horst war das.
Also der große Horst war auch dabei bestimmt.
Weil Adler bauen ja kein Nest, die bauen
ja, ist mir schon klar.
So, und ich wollte ja auch korrekt bleiben. Jetzt auch,
naja, also es geht um die Fans, Leute, ne? Die ganz haben nicht den Tierpark mitgeschleppt.
Nein, und das ist tatsächlich auch gut gewesen, erstmal für die SGE, aber ich glaube, da das Stadion voll war in Sinsheim, so blöd das klingt, hat das auch, glaube ich, Hoffenheim geholfen, diese Tension anzunehmen. Das war gut.
Das war gut von Hoffenheim und Dino Topmöller hat nachher auf jeden Fall im Interview gesagt, also es lag auf jeden Fall nicht daran, dass Omar Mamouche nicht da war.
Das sind Spieler mit der Qualität, jeder Mannschaft hilft, ist ja logisch, aber das bringt ja jetzt auch nichts, dass wir jedes Wochenende darüber reden, ob er fehlt, ob er nicht fehlt. Er ist halt nicht mehr da und wir haben genug andere Jungs, die Qualität haben.
Ja, ich glaube, auf die Frage wird er noch ein paar Mal antworten müssen, nach der Hinrunde, die Mamouche gespielt hat. Der ist jetzt halt auch offiziell nicht mehr im Kader der Eintracht und bei Manchester City. Aber die Eintracht bleibt Dritter. Aber hat jetzt schon 11 Punkte Rückstand auf die Bayern und konnte halt auf Leverkusen auch nicht verkürzen. Hoffenheim macht immerhin einen Punkt Vorsprung, also baut den Vorsprung um einen Punkt aus, dadurch, dass sie das Unentschieden geholt haben. Liegen jetzt 4 Punkte vorm Relegationsplatz, da ist Heidenheim drauf.
Ja, guckt euch das gerne nochmal an in der Sportschau auf YouTube, dieses Spiel. Das war schon ein geiles Bild mit den SGE-Fans da. So ein bisschen deutsche Camp Nou in klein. Hat Spaß gemacht auf beiden Seiten. 2-2 am Ende. Vielleicht sogar das verdiente Ergebnis.
Ja, ja, kann man so sehen. Also hat auf jeden Fall richtig Bock gemacht, das Spiel. Bock gemacht hat auch die zweite Liga, vor allem am Samstagabend.
Mal wieder, muss man sagen.
Samstagabend 20:30, da werden vor allem die HSV-Fans jetzt sagen, ja, das hat wirklich Bock gemacht.
Ja.
Weil Hamburg gegen die Hertha 3-2 gewonnen hat und das, obwohl es zwischendurch überhaupt gar nicht für Hamburg lief.
Das stimmt. Vor über 70.000, das war gut. Generell zweite Liga macht ja total viel Spaß. Zuschauerrekord mittlerweile über 30.000 im Schnitt. Und auch im Topspiel der zweiten Liga war ein bisschen was los, anders als im Topspiel der ersten Liga davor. Das ist auch nicht das erste Mal in dieser Saison. Ansonsten muss man sagen, beim HSV kommt eigentlich gar nicht so gut ins Spiel. Hertha hat die ersten Chancen, macht sie aber nicht. Und wenn du das in der zweiten Liga halt nicht so spielst, ist der HSV mittlerweile alt genug, um seine Chancen dann tatsächlich zu machen. Davy Selke im Kopfballduell mit einem kleineren Spieler gewinnt das Ding und netzt dann 1-0. Danach verletzt er sich. Krasse Bilder mit diesem Loch im Kopf.
Das war heftig aus.
Ja, meldet sich aber schon noch aus dem Krankenwagen. Ich hoffe, dass er nicht allzu lange fehlt, weil sonst haben sie keine Stürmer mehr. Glatzel ja auch weg. Ne, noch?
Ja, beide Mittelstürmer sind jetzt erstmal auf. Und dann wird der HSV vielleicht auch nochmal drüber nachdenken, ob da noch was passieren muss. Aber Königsdorfer ist ja in die Bresche gesprungen.
So, und das ist auch ein Mann.
Und natürlich Sahiti dann mit dem 3-2 am Ende, ne?
Genau. Also Königsdorfer ist auch ein Mann, glaube ich, von dem wir noch ein bisschen mehr hören werden. Der hat solche Dinger im Fuß, hat er gezeigt. Wahnsinn, wie der den da reinlegt. Zum zwischenzeitlichen 0-2. Aber auch die Hertha kann sich an diesem Spiel, finde ich, hochziehen. Masa wollte jeden Ball haben, mal wieder. Fabi Rese kommt da rein mit diesem Dreifachwechsel. Stellt das Spiel auf den Kopf. Sie kommen da völlig verdient zum 2-2 und sind dann am Ende zu gierig, wollen dann das Spiel noch komplett drehen, um oben nochmal mitzuspielen in der Tabelle. Und dann kriegt Hamburg deinen angesprochenen Konter und die machen dann halt auch das Tor. Das wäre in der Vergangenheit vielleicht nicht so gewesen. Also das war ein erster Wink mit dem Zaunfall. Wir bleiben hier oben und wir wollen das auch tatsächlich bestätigen. Nächste Woche geht's gegen Hannover. Alle HSV-Fans würden sich freuen, wenn sie es dann auch weiterhin bestätigen. Konstanz ist wichtig, vor allem in der zweiten Liga, wenn du oben dranbleiben willst.
Für die Hertha natürlich sehr, sehr positiv, dass Fabian Rehse zurückgekehrt ist. Nachdem haben sie sich gesehnt, auch so als Figur. Und der hat das Spiel ja auch krass belebt von der Hertha. Generell, also da war viel mehr drin für die Berliner. Ne? 2,5 ja. Erwartete Tore zu 0,6 beim HSV. Das darf man nicht vergessen. Also das war schon... Die Hamburger, das ist schon Spitzenteam-like, muss man sagen, wenn du solche Spiele dann ziehst am Ende. Mal sehen, wo es hinführt. Die Hertha wird als Tabellenzwölfter in der kommenden Woche in Regensburg spielen und Hamburg halt, wie du gesagt hast, gegen den anderen HSV, den hannoverschen Sportverein. Hannover 96 fand ich dieses Wochenende auch ein bisschen enttäuschend. 2-2 nur gegen Preußen, also... Da ist so der Breitenreiter-Effekt jetzt auch noch nicht so richtig zu sehen.
Ja, am Ende muss Breitenreiter einfach den Rauswurf von Leitl bestätigen, ne? Dass das die richtige Entscheidung war.
Ja, genau, das stimmt. Ja.
Ich habe es jetzt nicht so kommen sehen. Wir haben jetzt ein Spiel gewonnen, ein Spiel unentschieden, sind auf einem guten Weg. Breitenreiter ist aber, glaube ich, noch nicht ganz da.
Ganz da ist der erste FC Köln, so. Weil das nämlich die einzige Mannschaft ist. Alter, wir kriegen hier Überleitungen hin, mein Lieber.
Das bist nur du.
Nein, das liegt natürlich an deinem Vibe, der hier im Studio ist.
Danke.
Genau, also der FC ist als Tabellenzweiter punktgleich mit dem HSV, das einzige Team, das so richtig Schritt halten kann. Mhm. Na klar, es sind auch viele Teams noch in Schlagdistanz, also in direkter Reichweite. Das kann sich am nächsten Spieltag einiges wieder drehen. Aber beim FC-Sieg gegen Elversberg, das war so das Festival der nicht gegebenen Tore, am Ende zählt dann einer für den FC durch Ljubicic und FC-Trainer Gerhard Struber hat nachher gesagt, Tabelle hin, Tabelle her. Mir ist jetzt erstmal wichtig, dass wir hier auf uns schauen.
Es geht einfach stark um uns selbst, ja, dass wir einfach ins Punkten kommen, dass wir stärker werden, dass wir kontrollierter werden, dominanter werden, dass diese Momente im Spiel, wo wir sagen, ja, da sind wir schon zufrieden, dass wir die konservieren können, dass wir einfach auf uns sehen, ja, und gar nicht so, was jetzt in der Tabelle so neben uns so gerade passiert.
Ich finde die Richtung gut, die Gerhard Struber tatsächlich vorgibt bei den Kölnern. Auch das zeugt so ein bisschen von Konstanz, dass du so ein Spiel dann auch am Ende für dich entscheidest, trotz dieser Rückschläge von irgendwie, weiß ich nicht gegebenen Toren und dieser Erwartungshaltung von 50.000 Bekloppten in Köln, die natürlich ein Sieg gegen Elversberg, was sonst? Elversberg.
Positiv bekloppt, ne, wollen wir da sagen. Ja, also wir greifen hier niemanden
nein,
an, liebe
nur,
Leute.
Nur positiv, aber trotzdem, Elversberg ist einfach noch Elversberg, auch wenn die, sag ich mal, richtig gute Rolle gespielt haben in der letzten Saison, auch in dieser Saison, da erwartest du als Kölner Fan einen Heimsieg und das haben sie geliefert und da ist die Konstanz, die du brauchst, um tatsächlich am Ende vielleicht auch aufzusteigen. Und das Gute beim FC, finde ich, ist, die haben die Schwächephase ja schon überstanden. Mhm. Ja, zu Beginn der Saison, die mussten sich so ein bisschen einruckeln. Und wenn jetzt keine zweite mal mehr hinzukommt, haben die keine mehr. Und eine Schwächephase zu Beginn ist besser als eine am Ende. Und das bedeutet,
das ist tatsächlich haben, eine richtige Weise.
Ja, gute Chancen da oben tatsächlich weiter mitzuspielen.
Der FC muss in Braunschweig ran in der kommenden Woche. Und dann gucken wir mal, ob Köln dann, ist ja auch unangenehm da zu spielen beim BTSV.
Ja, frag mal Schalke.
Ja gut, aber für die ist häufiger mal unangenehm gewesen in dieser Saison.
Genau. Auch gegen sich selbst zum
ja,
Teil.
Gut. Gegen Nürnberg war es jetzt nicht unangenehm, ich war im Stadion, du warst auch im Stadion. Ne?
Genau, wir waren beide im Stadion, wir haben es gesehen. Ja, mal ein Heimsieg der besseren Art von Schalke 04. Was Klose da mit Nürnberg vorhatte, habe ich immer noch nicht so ganz verstanden am Anfang. Aber auch das, wenn Nürnberg da am Ende tatsächlich sich mehr committet und dann nochmal zum Torerfolg kommen will, kommen die glaube ich auch nochmal ran. Das war am Ende zu wenig, aber das ist ein Spiel aus dem Mittelfeld der Tabelle, so ist es nun mal.
Auch in dem Spiel ein Doppelpacker, da werden wir gleich nochmal ausführlicher drüber reden, über Doppelpacker an diesem Spieltag mit Moussa Silla, der 2 Tore gemacht hat. Aber damit sind wir eigentlich schon beim Thema. Hast du einen Spieler des Spieltags, Conny?
Habe ich. Und zwar spielt er beim FC Bayern München und heißt Harry Kane.
Ach.
Und zwar, ja, pass auf. Ich komme nicht hier unvorbereitet hin und sage das einfach so, weil es so einer von 3 Spielern ist, die ich kenne in der Bundesliga.
Das ist ungewohnt, dass er jemand nicht unvorbereitet
so
hinkommt.
Nämlich, der hat natürlich das Tor gemacht, mal wieder aus dem Spiel heraus getroffen. Das wurde ja so ein bisschen moniert, finde ich alles auch wild zum Teil, ne, dass er sagt, okay, der trifft jetzt nur noch ein paar Elfmeter. Das ist der Kritikpunkt oder was? War dann auch zwischendurch etwas verletzt, aber er war der erste Verteidiger, ja, tatsächlich im Spiel gegen den SC aus Freiburg und die haben verstanden, die Bayern, Moment mal, wir führen jetzt hier mit 2-1 oder wir führen generell und wir verteidigen das weg und Harry Kane war der Erste, der sich eine Gelbe abholt im eigenen 16er, der sich umtreten lässt von Gregoritsch, der kämpft und beißt und diesen Sieg tatsächlich vorlebt. Und zwar,
aber ist das nicht am Ende schon auch irgendwie erstaunlich? Also ist es vielleicht auch eine Nachwirkung aus dieser wirklichen Packung, muss man ja fast für Bayern-Verhältnisse sagen, gegen Feyenoord gewesen?
Ja, kann schon sein. Also ich glaube schon, wenn die jetzt, sag ich mal, nicht unter der Woche gegen Feyenoord verloren hätten, wären die erstmal fitter gewesen und wären auch mit einem ganz anderen Mindset da reingegangen. Und so war es wichtig, dieses Spiel zu gewinnen und sie haben es gewonnen und deswegen haben die am Ende recht.
Lass mich noch schnell meinen Spieler des Spieltags sagen. Wir hätten natürlich diverse Doppelpacker wählen können, wie zum Beispiel auch Gila Wugi von St. Pauli oder Adam Lojek, über den wir auch schon gesprochen haben. Aber ich habe mich für David Kownacki entschieden.
Warum das denn?
Gut, dass du fragst, siehst Conny. Du? Naja, also die Fortuna hat jetzt ja auch gerade nicht so eine ganz einfache Phase gehabt. Ne? Also letzte Sieg vor 3 Spieltagen und sie lagen ja auch schon wieder in Karlsruhe 0-2 zurück. Ne? Also es lief jetzt auch gegen die Fortuna und bis zur 81. Minute lagen sie dann noch 1-2 hinten. Dann kommt halt Kownacki 9 Minuten vor dem regulären Ende, ersten Elfmeter verwandelt und dann in der letzten Minute der Nachspielzeit köpfte das 3-2 für die Fortuna und das fühlt sich halt so, glaube ich, so richtig brustlösermäßig an, ne? Also so nach Turnaround irgendwie. Die waren nie so richtig raus aus dem Aufstiegsrennen, aber gefühlt haben die sich nach und nach verabschiedet. Und jetzt kriegen die so die Kurve, sind jetzt wieder 4 Punkte hinterm FC, also hinter dem 2. und 2 Punkte hinterm 3. Und deswegen ist für mich David Kownacki der Spieler dieses Spieltags.
Ja, eine gute Reaktion auf dieses Ding da zu Hause gegen Darmstadt, was sie sich noch nehmen lassen mit 2-0 Führung und dann am Ende 2-2. Fortuna ist nicht weg, genauso wie Kaiserslautern durch diesen Sieg am Wochenende auswärts nicht weg ist. Genauso wie Magdeburg nicht weg ist, die mal zwischenzeitlich jetzt ja noch von Freitag auf Samstag Tabellenführer geworden sind, obwohl sie nicht ein Heimspiel gewonnen haben.
Ja, und auch die Saison. Führung wieder abgegeben gegen Braunschweig.
Du weißt, wie bekloppt diese Liga ist. Von daher gehe ich aber mit, wichtiger Sieg für die Fortuna, vielleicht ja ein Schlüsselspiel in der Saison.
Hast du ein Tor dieses Spieltags?
Ein
Lieblingstor?
Habe ich. Und zwar erzielte das Leo Bittencourt. Nicht lang nachgedacht, aus 18, 19 Metern, tolle Ablage und das war so ein Tor, weißt du? Also der nimmt den Vollspann diagonal in den Winkel und dann ist es erstmal geil und sehenswert. Ja. Und ich finde, damit zeigst du auch einer Mannschaft so eine Art Signalwirkung. Ne? Also du machst so ein Tor, ich finde, es ist nochmal ein anderes Ding, als wenn du einen Anschluss nach der Ecke reinstocherst. Ich finde, wenn das die Fans und vor allen Dingen die Mitspieler sehen, dass sowas auch möglich ist heute, dann denken die, ja gut, also dann liegen wir jetzt zwar zurück, aber dann kann das noch ganz woanders hingehen, vor allen Dingen in Dortmund als Bremer. Und das war ein Tor, das mich begeistert hat, weil es einfach so trocken war und einfach mal auch nicht nachdenken und bumm. Ja. Und das ist schön.
Ja, Dortmund hat 2-0 geführt, in Unterzahl, Schlotterbeck rot bekommen. Und da bin ich dann an dem Punkt, dass ich sage, okay, dafür ist es dann schon aber aus Werder Sicht auch ein bisschen wenig gewesen, so über 60
Minuten. Ja, auf jeden Fall. Also ich fand Werder überhaupt nicht gut reingekommen, auch gegen 10 Dortmunder auch so ein bisschen auch Quatsch gespielt, nicht so viele Bälle gewonnen, viele Fehlpässe drin gehabt. Dortmund hat das auch gut gemacht, war dann so ein bisschen beflügelt, auch vom eigenen Start, trotz dieses Schlotterbecks rot. Hast ja das Problem, dass sie ganz oft hochstehen und dann hinterherlaufen müssen.
Die haben in dieser Saison total viele rote Karten gekriegt, ne? 3 schon oder 4 sogar. Ja. Und das kommt natürlich daher, dass sie total anfällig gegen Pressing im Spielaufbau sind und dass sie dann immer wieder in solche Kontersituationen laufen. Und trotzdem finde ich, ist es schon bemerkenswert, was Mike Tullberg aus denen gemacht hat, dann, dass sie dann trotzdem in der Lage sind, 2-0 gegen eine Mannschaft, Werder ist jetzt ja auch keine Gummitruppe, dass sie dann in der Lage sind, gegen die 2-0 zu führen. Und ich finde, aus BVB-Sicht ist es gar nicht so ernüchternd. Ich fand eher, dass man das aus, also das, ich hätte von Werder tatsächlich ein bisschen mehr erwartet. Aber man muss ja sagen, das 2-0 für Dortmund darf ja eigentlich auch nicht wirklich zählen, hat ja sogar der DFB gesagt im Nachgang, weil Benze Baini einfach im Abseits stand und dann darf der Treffer nicht zählen. So, hat gezählt, deswegen regen sich die Werderaner natürlich auch auf und Fakt ist, Leo Bittencourts Tor hat auch Ole Werner gefallen.
Ja, das war wichtig, um im Spiel anzukommen. Sehr sehenswertes Tor, freut mich für Leo. war, wie gesagt, extrem wichtig, weil bis zu dem Zeitpunkt waren wir nicht im Spiel. Ab dann waren wir gut im Spiel, haben an uns geglaubt, haben viele Dinge dann auch gut gelöst.
Ja, Werder bleibt 9., Dortmund bleibt 11., beide Teams also im Mittelfeld. Gegen Schachtar Donetsk wird Mike Tullberg auf der Bank sitzen, das ist schon safe, aber dass halt Schlotterbeck fürs nächste Bundesligaspiel ausfällt, ist natürlich auch schon wieder ein krasser Rückschlag für den BVB. Also so richtig ruhig wird es da also nicht werden. Mein Tor des Spieltags ist das 1-0 von Mainz gegen Stuttgart, weil irgendwie alle die ganze Zeit über Jonathan Burkhardt reden und oh, der fehlt so, und dann macht Nelson Weiper halt einfach das 1-0 und irgendwie ein bisschen auch mit Ansage, ne, gegen das Pressing der Mainzer, Stuttgart mit einem Fehler, Amiri super, dreht super auf im Zentrum und dann macht es Paul Nebel auch richtig gut. Die Stuttgarter Abwehr steht nicht besonders, aber dann Viper halt eben so im richtigen Scorer-Style.
Ja.
Und das hat mich sehr gefreut, weil der ja auch echt Probleme hatte und immer so als Talent galt, so die ganze Zeit schon, aber nie so richtig reingekommen ist. Erstes Tor in der Bundesliga seit April 23 für ihn, weil er halt auch verletzt war und große Probleme hatte. Ja. Und deswegen, ja, für mich das Tor des Spieltags, weil es für die Mainzer auch so ein bisschen der Dosenöffner, am Ende finde ich übrigens, verdienter Sieg gegen Stuttgart war.
Ja, fünfter Heimsieg in Folge, Rekord, Vereinsrekord für die 05er, und er macht es halt einfach gut, und er hat so eine Situation tatsächlich schon mal vorher gehabt, die, weiß nicht, 5-6 Minuten vorher, und macht es dann mit dem Rechten und so sagt er, ich gehe nicht auf die lange Ecke, ich mache es mit dem kurzen, auch schnelle Auffassungsgabe, er macht es dann, ändert sich selbst quasi, programmiert sich selbst um, macht dieses Tor, wird am Ende zurecht gefeiert für einen verdienten Heimsieg auf der Tribüne. Auch die Bilder haben wir gesehen, der Mann spricht fließend Megafon, auch wichtig für Fans, hat er gut gemacht. Und
Kapo im Trikot.
Ja, und beim VfB würde ich da auch einfach weitermachen. Mainz ist einfach on fire, gerade ausverkauftes Haus in der ARD-Konferenz hat man von Baumarkt gesprochen. So sieht es dann so ein bisschen aus von oben und so. Das ist immer so ein bisschen läppisch dahergesagt, aber der Laden kann richtig was, wenn der voll ist.
Ja.
Ja, und wenn die so weiterspielen, muss man sich nicht wundern, wenn wir Mainz tatsächlich international sehen. Am Ende müssen sie erstmal so weiterspielen. Ich finde, jetzt verschlucke ich mich schon fast bei Mainz und international. War ein guter Erfolg, und das gegen eine Hoeneß-Truppe kann man so machen.
Die Mainzer als nächstes gegen Bremen und die Stuttgarter in der Bundesliga gegen Gladbach, aber vorher kommt, glaube ich, das wichtigste Spiel der Saison bis jetzt, ne, gegen PSG. Sie können es da ja noch wuppen mit dem Unentschieden passenderweise und in die Playoff-Phase der Champions League einziehen.
Ja, hört ihr alles am Mittwoch, ist ja klar, ab 20.45 Uhr in der Sportshow-App oder auf sportshow.de.
Hast du eine Enttäuschung des Spieltags, Conny?
Habe ich. Die kommt aus dem Ruhrpott und heißt VfL Bochum. Mhm. Ich habe da mehr erwartet nach diesem 3-3-Spiel gegen RB Leipzig zu Hause. Ich wusste auch vorher, und das wussten die Bochumer übrigens auch, dass sie nicht zu Hause spielen gegen Gladbach, aber dass die dann so anfangen, wobei der Anfang war jetzt noch nicht mal so schlecht, aber dass sie dann so spielen gegen Gladbach, das war dann am Ende wirklich hinterherlaufen und blutleer. Ich finde, am Ende ist das zu wenig gewesen vom VfL Bochum, auch zu wenig dagegen stemmen, und da hätte ich mir einfach mehr gewünscht. Deswegen ist der VfL tatsächlich meine Enttäuschung des Spieltags.
Ich glaube, Dieter Hecking selbst, der Trainer der Bochumer, ist nicht so weit von dir entfernt.
Dann habe ich gehofft, dass wir die zweite Halbzeit lange ausgeglichen gestalten. Dann kommt das 2-0, wo wir dem Gegner auch schenken. Und das 3-0, wo wir ihm auch noch schenken. Also wir waren nette Gäste heute.
Ja, nette Gäste, das kann man so sagen. Also da spricht jetzt auch nicht der ganz große Respekt gegenüber seiner Mannschaft. Wobei ich finde, dass das jetzt auch... Also ich bin natürlich auch, ich habe auch allen Grund dazu, enttäuscht zu sein von denen, weil ich hatte deren einen Punktgewinn von denen prognostiziert am Montag, und dann kommt sowas. Aber ich fand ehrlicherweise, die erste Halbzeit war sehr augenhöhig, und es ist natürlich bescheuert, dass sie dann durch eine Standardsituation in Rückstand geraten und dann am Ende das Spiel machen müssen, weil Gladbach macht es dann halt irgendwie clever und überlässt Bochum das Spiel. Und man muss halt auch sagen, dass Gladbach in dieser Saison Intensität matchen kann. Und damit ist es für so einen Verein wie oder so eine Mannschaft wie Bochum dann auch schwierig, das Ding dann tatsächlich nochmal zu drehen. Und ja, dann ist das 3-0 von Gladbach am Ende schon ein verdientes Ergebnis.
Ich gehe da voll mit und habe mir das Wort augenhöhig aufgeschrieben. Mhm. Das kannte ich noch nicht und werde das nachschlagen.
Ich glaube, das gibt's auch gar nicht. Ich habe das gerade einfach...
Man weiß aber, was gemeint ist.
Das machen wir ja immer hier. Wir denken uns einfach irgendwelche Wörter aus und tun so, als gäbe es die wirklich.
Das ist so Podcast.
Wenn du öfter kommen willst, dann musst du da auch in den Modus kommen.
Ja. Ich wünsche mir aber, dass Anne wieder gesund wird. Das ist vielleicht ein bisschen viel Internet für mich hier heute.
Wir wünschen uns alle, dass Anne wieder gesund wird, ist ja klar. Die Union-Fans werden sich wünschen, dass es vielleicht mal einen Auswärtssieg gibt unter Steffen Baumgart. Das hat nämlich wieder nicht geklappt gegen St. Pauli. Und das ist meine Enttäuschung dieses Spieltags, weil das war in der ersten Halbzeit schon echt bodenlos.
Ja, also das war wirklich Quatsch, kann man sagen. Also Steffen Baumgart reist da an für Union Berlin mit dem ersten, ja, ich sag mal so, Baumgart-Dreier im Gepäck. Die haben ja zu Hause Mainz geschlagen. Das ist ja das Mainz, das wir gerade besprochen haben. Ja, mit einer Fünferkette erstmals. Auch die sollte es dann gegen St. Pauli sein. Und dann lassen die sich da so den Schneid abkaufen. Für mich unverständlich. Es gab eisern Rufe nach dieser 0-3-Niederlage aus dem Gästeblock und danach war Stille. Und die spielen jetzt, was spielen die nächste Woche?
Union spielt nächste Woche gegen Leipzig, ne? Ja. In der Anhalten Försterei.
Wird nicht einfacher, ne?
St. Pauli damit der Gewinner im Abstiegskampf.
Wuhu!
Yes. Und ja, weiß ich gar nicht. Also Kiel mit dem Punktgewinn in Wolfsburg kann sich vielleicht auch so fühlen.
Ja.
Ja, und die Bochumer sind jetzt wieder, auch wenn man die Punkte, die vielleicht aus dem Union-Spiel noch dazukommen, auf dem letzten Tabellenplatz. Und für die ist es auf jeden Fall ein Rückschlag gewesen.
Ich möchte dich kurz noch darauf hinweisen, dass ich gerade keinen Ausfall hatte, sondern dass das Wuhu natürlich auf die Songhymne, auf die Torhymne bezogen war von St. Pauli.
Fängst du jetzt an, Torhymnen hier zu singen? Wir müssen auf jeden Fall irgendwann mal ein Ranking der nervigsten Torhymnen machen. Aber da wäre
fallen mir direkt 13 ein.
Aber für St. Pauli ist es tatsächlich
nicht.
Augsburg, um das noch zu vervollständigen, hat gegen Heidenheim gewonnen. Damit Heidenheim weiter tief drin im Abstiegssumpf.
Eine Insel mit zwei Wellen.
Oh Gott.
Ich komme jetzt nicht mehr raus.
Das war jetzt, da sind wir wieder bei den nervigen Torhymnen. Das wäre tatsächlich bei mir mindestens Top 5, dieses Lied. Aber da können wir dann in der nächsten Folge drüber sprechen. Denn das war es jetzt erstmal mit der Rückbetrachtung des 19. Spieltags in der Bundesliga und in der zweiten Bundesliga.
Jens, es war schön gewesen.
Ja, danke, dass du hier warst. Vielleicht kommst du ja mal wieder, wenn wir mal wieder jemanden brauchen.
Ich wünsche es euch nicht, aber
wir wünschen,
wenn Anne
uns
mal wieder ausfällt oder Tobi wieder ausfällt, bin ich natürlich da und stehe mein Mann, ist ja klar. Vielen Dank für die Einladung.
Und ansonsten hören wir dich natürlich im Einfach-Fußball-Podcast. Was hast du da so geplant in der nächsten Zeit?
Werner Hansch ist gerade aktuell Reporter-Legende, zwei Teile. Wir werden nach Hamburg fahren zu Horst Rubesch. Wir werden Kenan Karaman noch besuchen in dieser Saison. Es ist noch viel geplant. Günter Netzer haben wir auch getroffen. Biografisches Interviewformat. Kann man sich Zeit lassen und auch mal unter der Woche mehrteilig hören. Wer Bock darauf hat, Einfach-Fußball gibt es überall da, wo es Podcasts gibt. Aber am allerliebsten in der ARD-Audiothek.
Ja, genau. Und das ist eine echte Empfehlung. Da kann man sich so richtig schön reinstürzen in solche Folgen.
Ja, wirklich. Dank.
Das ist, hört euch das an. Ihr habt Zeit bis Donnerstag, denn dann gibt es das nächste Bundesliga-Update. Und dann ist entweder Tobi oder Anne auch wieder mit dabei. Und falls nicht, kaufen wir Conny wieder ein. Schön, dass ihr dabei wart, Leute. Startet gut in die Woche. Macht's gut.
Tschüss.